Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Guten Tag, Sie hören den Podcast Bücher im Gespräch des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Heute sprechen wir über zwei Titel, die frisch aus dem Druck gekommen sind. Aber bevor wir die Titel nennen, möchten wir es vorstellen. Mein Name ist Ivana Perica. Meine Muttersprache ist Kroatisch, so hört man das ein bisschen im Gespräch. Und Kollegin?
Ja, hallo. Also ich bin Aurore Perol und komme aus Frankreich, wie man es sicherlich hören kann.
Und wir stellen heute, wie gesagt, zwei Bücher vor. Mein Buch heißt Politics, Literature and Tertium Datur.
Und mein heißt Voyage au bout de la banlieue, auf Deutsch Reise ans Ende der Pariser Banlieue.
Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am ZFL und sind beteiligt am Horizon-Projekt, die Kartografie des politischen Romans in Europa. Es verbinden uns gemeinsame Herausgeberschaften, Organisation eines Buchclubs in Berlin und andere Veranstaltungen.
So, unsere Bücher sind unabhängig voneinander über den Zeitraum von jetzt 10 Jahren entstanden und Die wurden unterschiedlich konzipiert, methodologisch und auch, also was die Themen betrifft. Aber beide Titel sind überraschenderweise komplementär, haben wir gedacht.
Genau, also es gibt auf den ersten Blick wenige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel Aurores Buch fokussiert sich auf Paris und eigentlich eine Stadt mit ihren Vororten. Mein Buch behandelt eigentlich die Literatur in mehreren Städten in Mitteleuropa. Dann, man kann auch sagen, es gibt wenig Überschneidungen im Sinne der behandelnden, besprochenen Autoren, Autorinnen oder sogar Themen. Es gibt eine relativ kleine zeitliche Übereinstimmung, aber die ist auch nicht so prominent. Und auch methodologisch hat Rohr in ihrem Buch eher so eine Geopoetik erarbeitet. Und bei mir war eher so die politische Theorie, die tonangebend war für die Analyse literarischer Texte. Und doch haben wir festgestellt, dass beide Ansätze von einer ähnlichen Neugier für das geleitet werden, was als Peripherie betrachtet wird. Also das ist sozusagen der gemeinsame Nenner dieser Bücher.
Genau, dass wir tatsächlich mit Büchern im Gespräch zu tun haben, denn wir werden versuchen, genau ein Gespräch zwischen unseren beiden Forschungen zu entwickeln. Und nicht nur die Peripherie hat uns interessiert, sondern wir haben auch festgestellt, dass die Verbannung als gemeinsames Thema gelten kann. Also Verbannung, das steht schon im Begriff der Banlieue, ne, weil das Wort auf Französisch hat so eine germanische Wurzel, also Bann, die sich sowohl auf öffentliche Verkündigung als auch auf Ausschluss bezieht. Und ich glaube, dass das Begriff für dich auch nützlich ist,
Ivan. Ja, und dazu habe ich mich daran erinnert, es gibt auch den Ausdruck, in jemandes Bann stehen oder im Bann von etwas stehen, das heißt von einer Sache verfolgt werden oder von einem Thema oder heimgesucht werden. Das heißt, dass dich das irgendwie betrifft, bezeichnet und nicht loslässt. Und ich glaube, die Autoren, hauptsächlich Autoren, das haben wir auch festgestellt, sind tatsächlich im Bann dieser Erfahrungen der Peripherie und des Exils oder auch der sehr peripheren politischen Lage, in der sie sich befinden. Gut, wir können eigentlich beginnen mit deinem Buch Voyage au bout de la banlieue oder auf Deutsch, wie du es schon übersetzt hast, Reisen an den Rand der Vororte. Das Buch wurde beim deutschen Verlag De Kreuter veröffentlicht und ist aus deiner Habilitationsschrift hervorgegangen, die du vor 2 Jahren an der Universität Regensburg eingereicht hast. Also bevor wir zu den Inhalten, zu den Kapiteln kommen, was ist eigentlich die Banlieue? Du sprichst in Singular und vielleicht so im Alltag habe ich eher von den Banlieues gehört. Was ist die Banlieue?
Ja, gute Frage. Also ich habe versucht, ja, quasi eine Definition zu geben, weil genau, der Begriff ist schon problematisch an sich selbst, vor allem diesem Singular. Also vielleicht als Hinweis, ich denke, im Laufe dieses Podcasts werde ich doch über die Banlieue, also mit dem französischen Wort, also das französische Wort benutzen, denn es ist ziemlich schwierig zu übersetzen. Es weist natürlich auf die Vororte von Paris, aber das Wort ist auf Französisch schon mit viel Konnotationen geladen, so dass es gleich so ein ganzes Imaginär hervorruft. Ne? Also wenn man in Frankreich sagt, ich komme aus der Banlieue, dann hat man schon, also hat der andere ja schon ganze viele Vorstellungen im Kopf. Also nur genau als Vorwarnung, ich werde schon hier von Banlieue sprechen. Das sind also diese Vororte von Paris, die man so kennzeichnet. Und es macht eigentlich soziologisch oder sogar geografisch keinen Sinn, von nur la banlieue, also im Singular, zu sprechen. Aber da mich wirklich diese Vorstellungswelt interessiert, wie die entstanden ist, wie sie in den zeitgenössischen Romanen von ihrer Entstehung interessiert, das rechtfertigt für mich so dieses Singular, ne? In dem Sinne, dass ich eine Vorstellungswelt hier untersuchen möchte.
Der Titel des Buches heißt Voyage, das heißt eine Reise, und du hast diese Reise unternommen in übertragenem Sinne, eine Reise durch die Pariser Banlieue oder durch die Pariser Banlieue. Wer hat dich dabei geleitet? Wer war dein Vergil sozusagen? Oder anders gesagt, welche Texte oder Autoren hast du gelesen? Sind diese Stimmen aus den Banlieues gekommen oder sind das die Stimmen der zentralen Arrondissements, die dann sich in die Banlieue begeben und dann über sie schreiben?
Ja, danke, das ist wirklich eine zentrale Frage. Also vielleicht als erster Punkt, es handelt sich hier um eine zeitliche Reise, denn es ging mir in dieser Forschung nicht um die heutigen Vororte oder Banlieue, sondern um diejenigen, die vor den großen Stadtplanungsmaßnahmen der 60er Jahre entstanden ist. Also ich wollte wirklich so eine Art von Archäologie dieses Raums erforschen und untersuchen, wie diese weitgehend negative Vorstellungswelt, die mit der Banlieue assoziiert wird, insbesondere in den literarischen Texten vom 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Und ja, das Thema der Reise hat sich sehr schnell durchgesetzt im Laufe meiner Recherchen und Forschung. Also es ist schon eine Anspielung schon auf dem Roman von Céline, Voyage au bout de la nuit, das wirklich so ein Meilenstein für die Darstellung der Banlieue in der Literatur ist. Also ein Roman, der 1932 erschienen ist. Und die Hälfte des Romans spielt in einer erfundenen Banlieue. Und es ist wirklich, ja, dieser Roman ist als erster Text betrachtet, der wirklich so zentral die Banlieue im Fokus nimmt. Aber dieses Motiv der Reise verdeutlicht auch, wie sehr es sich um eine Verlagerung handelt, sich für die Banlieue zu interessieren oder eine Romanhandlung dort zu verankern. Weil diese gilt seit ihrer Entstehung als ein fremdes Territorium. Sie ist immer ein anderswo, die Banlieue. Und vielleicht ist es auch ja eine gute Zeit, um zu erwähnen, ich hatte ganz am Anfang meines Projekts vor, eine komparatistische Analyse zu machen. Aber der Fall von Paris und von die Pariser Banlieue ist schon so einzigartig eigentlich, dass ich mich genau auf diese Banlieue, also von Paris, fokussiert habe. Es gibt, ich kenne keine andere Stadt, die so sehr abgegrenzt ist wie Paris. Ne? Also zuerst waren es militärische Festungen, glaube ich, sagt man. Und also die ja, Befestigungsanlagen, die genannten Fortif. Und dann wurden, wenn diese Anlagen zerstört wurden, ist so eine Ringstraße rund um Paris entstanden, die wirklich als eine Grenze fungiert und immer noch, ne, so dass wirklich die Stadtgebiet von Paris ist sehr stark getrennt von den Vororten.
Darf ich da gleich einhaken? Klar. Also ich wollte dir an einer Stelle die Frage stellen, da du dich an einigen Stellen im Buch auch auf Michel Foucault beziehst und mit seinem Begriff der Heterotopie die Banlieue zu schildern oder dem Leser näher zu bringen versuchst. Da war meine Frage beim Lesen, wäre Foucault Foucault gewesen oder geworden ohne diese Raumordnung von Paris? Also hätte er in Marseille gelebt oder in Lyon, wäre das derselbe Foucault gewesen? Ich meine, das ist auch, kann man auch sagen, dass Foucault irgendwie Profit gezogen hat aus diesem, für seine Theorie, aus dieser Raumordnung.
Ja, also ich bin keine Expertin von der Biografie von Foucault. Ich kann nur sagen, dass diese Trennung zwischen Stadt und Banlieue sehr stark im französischen Imaginär verankert ist. Und ich denke, sein Begriff von Heterotopie hat viel mehr mit seiner eigenen familiären Geschichte zu tun, ne? Also sein Vater war Arzt und so weiter. Und ich denke, mit Heterotopie hat er zuerst diese Orte, ja, der Verbannung gemeint, aber ganz konkret, ne? Also Gefängnisse, Krankenhäuser, sowas. Aber ich hab doch Heterotopie als Begriff benutzt für diese Studie, weil ich denke, es funktioniert ganz gut in dem Sinne, wo Heterotopie im Foucault-Sinne erlaubt, die Norm und das, also was als Zentrum gilt, neu zu denken. Und das ist wirklich diese Idee des Umwegs. Ne? Es gibt Orte, die es ermöglichen, das Unsichtbare der Norm sehr klar, sehr, sehr deutlich zu machen. Und ich denke, das ist ja hier eine der Grundantrieb von den Romanautoren, die ich analysiert habe, dass sie diesen Umweg sehr bewusst machen, weil die Banlieue genau diese Anderswo bildet, die doch als Vergrößerungsspiegel der eigenen Gesellschaft und Zeitära erlaubt.
Ich dachte bei Foucault und die Heterotopie, also mit der Heterotopie, vor allem auf die Geschichte, die du erzählst in deinem Buch über die Verbannung der Friedhöfe. Das fand ich ganz interessant, denn die Friedhöfe wurden quasi ausgelagert aus dem Zentrum Paris an die Peripherien. Und das finde ich auch spannend, auch mit Bezug auf Berlin, wo jeder Kiez fast seinen eigenen Friedhof hat. Also diese Verbannung ist hier nicht zustande gekommen. Und das war auch, also bei Foucault ist das die sozusagen die Vertreibung des Todes aus der gesunden Gemeinschaft oder so etwas. Ja? Also ja. Und das heißt, in der Banlieue beginnt auch das Sterben. Was mich auch zu noch einem Punkt bringt, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen, wie die Banlieue eigentlich ist. Ich bringe ein paar Zitate aus dem Buch. Bereits in der Einleitung wird die Banlieue oder beziehungsweise die Banlieues jetzt auch als Vororte entdeckt, in denen, ich zitiere, der Regen niemals zu enden scheint, oder sie werden auch als Orte geschildert einer krankhaften Passivität. Das war wahrscheinlich ein Zitat von Céline. Und du sagst auch, dass die Banlieue mit all dem, was sie ist, eigentlich der Ort ist, von dem die Frage kommt. Also offenbar hat die Banlieue für Paris ein sehr starkes symbolisches Gewicht, sogar auch politisches Gewicht. Was für eine Frage ist das, die Banlieue an Paris stellt oder in deiner Interpretation?
Der französische Fall ist besonders aufgrund dieser Trennung, die ich schon erwähnt habe, dass so Paris so ausgegrenzt ist. Aber es ist auch ein Sonderfall, weil Paris sich als Stadt der Lichter immer vorgestellt hat und als Hauptstadt des Jahrhunderts laut Benjamin assoziiert wurde. Das heißt, wir haben wirklich so eine Stadt, die sich selber als modern par excellence vorstellt. Ne? Das ist wirklich die Hauptstadt der Modernität. Und die Banlieue fungiert als Gegensatz dieser Selbstpräsentation, die auch zum Mythos gekommen ist, so dass mindestens in den Romanen, die ich analysiere, ne, weil ich will auch nicht, dass man denkt, dass es ohne Abstand der historischen Realität entspricht. Aber in den Romanen, die ich analysiert habe, fungiert die Banlieue als Gegenbeispiel, Gegensatz von diesem Pariser Mythos und auch vom Mythos der Modernität. Das heißt, die Banlieue wird so erfasst als die Kehrseite der Modernität und ihrer Versprechen. Die Banlieue ist ein neuer Raum, ne, die entsteht wirklich Mitte des 19. Jahrhunderts mit Einfamiliensiedlungen. Es ist ein neuer Raum, eine neue Art auch, den Raum zu bewohnen, aber die wird gleich als Ruine erfasst in den Romanen. Wir haben das Bild einer zerfallenen Modernität, die nur ausschließlich negative Züge hat. So dass die Frage, die die Banlieue Paris stellt, aber allgemeiner Frankreich und vielleicht noch allgemeiner Zentrum, ne, ist, dass der Fortschritt nicht überall gleich ist und dass Neuigkeit nicht immer mit Fortschritt oder Besserung oder ja, einfach Positivität verbunden ist.
Ich sage etwas, also ein bisschen etwas zur Struktur des Buches. Du teilst das Buch in vier große Kapitel ein, also zusammen mit der Einleitung. Nach der Einleitung folgen die Kapitel, ich übersetze sie gleich auf Deutsch, statt sie im schlechten Französisch auszusprechen, Kurzurlaube und Vorortentfernungen, dann ohne Rückkehr, schwarze Vororte, graue Vororte und letztendlich Einladung zum Reisen, metaphorische Kräfte der Vororte. Im Unterschied zu meinem Buch, zu dem wir später kommen, sind deine Kapitel nicht als Analysen von Einzelwerken konzipiert und du erarbeitest eigentlich das Thema die Banlieue anhand von diesen thematischen Schwerpunkten. Diese sind erstmal, also das Thema Kurzurlaub und Vorentfernung, wie gesagt, in einigen Kapiteln und den Überschriften spielen die Farben, das sind auch politische Farben, eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, was ich schon erwähnt habe, schwarze Vororte und graue Vororte. Es gibt auch ein rotes Kapitel, die Frage der Politisierung der Banlieue. Aber alles zusammen, im Allgemeinen sagst du, dass die Banlieue eigentlich als Vorort, das ist wieder ein Zitat, dass das weniger eine Welt der Unterschicht ist als eine Welt daneben, die kaum fasziniert. Und daher kommen auch diese Farben des Schwarzen und Grauen. Und das hat natürlich auch mit der Geschichte der Industrialisierung und der Verbannung auch der schmutzigen Geschäfte und der schmutzigen Produktion, sozusagen der unreinen Produktion in die Vororte. Also das ist ein Teil des Buches, der mich am meisten interessiert oder der mir Augen geöffnet hat, eben dieses Thema der Nicht-Faszination. Das heißt, dass die Banlieue in keiner Hinsicht romantisiert wird oder mit einem besonderen guten Wert aufgeladen ist, sondern es ist eher so etwas, was daneben liegt und das man gar nicht sehen möchte. Was hat es mit dieser Nicht-Faszination auf sich? Kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, gerne. Genau, also das Buch hat drei Hauptteile und im ersten analysiere ich, wie die Partie de Campagne dargestellt wird in den Romanen. Das heißt, diese Ausflüge für einen Tag, so diese am Sonntag, wenn die Sonne scheint und so. Und was mich schon da überrascht habe, ist, dass in der romanhaften Darstellung von dieser Zeit, ne, diese schöne Parenthese, kommen immer wieder negative Züge vor. Es gibt immer zu viele Leute. Das Gras ist unangenehm oder kann man nicht mal sehen, weil so viele Leute da sind, spazieren und oder sitzen. So dass schon bei diesen angeblich angenehmen Momente in der schönen grünen Banlieue stimmt was nicht. Ne? Und es ist immer so, dass das hat sich wie ein Leitfaden durch meine Arbeit gezogen. In der Banlieue stimmt was nicht. So dass Der Grund, warum man hingeht als Romanautor zum Beispiel, ist gar keine Faszination für das Schöne oder für das Angenehme, sondern wirklich die Banlieue fungiert als Beobachtungsfeld von Schwächen. Ja, auf Französisch spricht man von Faille. Genau, also die Banlieue ist wirklich wie eine Risse auf der Fassade der zeitgenössischen Gesellschaft. Das heißt, die wird nie romantisiert und ja, warum man sie in den Romanen oder ja, in einige Romanen darstellt, ist eher, um was zu zeigen, die normalerweise unsichtbar bleibt.
Ich habe ein passendes Zitat dazu, übersetzt aus dem Französischen, nicht von mir, sondern von Google, Entschuldigung. Die Vororte, auch die nächstgelegenen, sind der Ort, an dem das Unsichtbare zum Vorschein kommt. Wer dorthin geht, sieht und wird gezwungen zu sehen, einen Teil der Bevölkerung, den man lieber ignorieren oder auf eine Abstraktion reduzieren würde. Ich glaube, das ist die beste Veranschaulichung dessen, was du jetzt gesagt hast. Wir haben gesagt, schwarze Vororte, graue Vororte, uninteressante, nicht faszinierende Gebiete, die außerhalb von Paris liegen. Und trotzdem sind die Banlieues oder ist die Banlieue politisch sehr spannend. Und einige deiner Autoren, oder zumindest interpretierst du das so, haben das irgendwie auch politisch thematisiert. Da würde mich interessieren, welche Autoren das waren. Waren das bekannte literarische Größen in Frankreich oder marginale Autoren? In welcher Zeit haben sie geschrieben? Und was haben sie mit ihren Banlieue-Beschreibungen bezweckt, wenn man das so sagen kann?
Mhm. Ja, interessante Frage, weil genau, mich hat überrascht, dass die rote Banlieue, die Banlieue Rouge, in den analysierten Romanen einfach nicht vorkommt. Das war wirklich, und da sieht man auch, was für eine Kluft zwischen der historischen Realität und den Darstellungen entsteht, ne? Weil zum Beispiel, also Voyage au bout de la nuit, ne, also der große Roman von Céline, aber auch anderen wie Queneau, die werden in der Zwischenkriegszeit veröffentlicht. Und das ist wirklich die große Zeit der Banlieue Rouge. Das war eine Zeit, in der vor allem die kommunistische Partei Frankreichs die Banlieue zu einer Hochburg gemacht hat und da ganz viel experimentiert hat, ne? Also im Sinne Urbanität, Architektur, und das kommt überhaupt nicht vor. Was aber politisch ist in den einigen Darstellungen, die ich untersuche, ist, dass die Verlagerung allein von der Handlung einiger Romane ja fungiert wie eine Konfrontation, ne? Eine Konfrontation mit Menschen, Arbeiterinnen, die man normalerweise nicht sieht, und das war genau das Ziel, ne, dieser Verlagerung von Großindustrien, die Luft verschmutzen und so weiter und so weiter. Ich denke nicht, dass es unbewusst sein kann, dass einige Autoren ja ihre Handlungen dort verankert haben. Das war schon politisch vielleicht nicht, aber soziale Absicht auf jeden Fall. Und da habe ich mich besonders für zwei Romane interessiert. Einer heißt Aubervilliers. Das ist eine Stadt, die es tatsächlich gibt und wo ich einige Jahre verbracht habe, als ich noch ein Kind war, also im Norden von Paris. Und der andere heißt La Rue Sans Nom, also namenlose Straße. Und beide folgen einer Gemeinschaft von Arbeiterinnen, die in unfassbaren Bedingungen arbeiten, leben, wohnen, sodass einfach ihr Leben zu erwähnen in einem Roman gilt als Anprangerung und soll das Statu quo nicht erlauben. Das wäre vielleicht ja eine politische Dimension, die aber gar nichts mit Aktivismus oder Revendikation zu tun hat. Wir befinden uns dann wirklich in was Jacques Rancière die Neudefinierung von dem Sinnlichen nennt. Das heißt, Leben werden dargestellt, die man normalerweise nicht sieht, nicht wahrnimmt.
Ja, das ist ein interessantes Thema mit Bezug auf die Geografie der jeweiligen Stadt. die Autoren und Autorinnen, die über das schreiben, was jenseits der Grenze des Sichtbaren liegt. Und tatsächlich sind das sehr oft diese durch die Zivilisation, durch den Urbanismus erzeugten Grenzen wie Bahnlinien oder Ringstraßen und so weiter. Also in den 20er Jahren in Zagreb verlief die Grenze zwischen Zivilisation, die Bahn war die Grenze zwischen Zivilisation und Nicht-Zivilisation, und wo die Nicht-Zivilisation begann, da begann auch die Tuberkulose und hohe Sterberate bei den Neugeborenen und so weiter. Und da war die sozusagen die Absicht, darüber zu schreiben, um das sozusagen dem Zentrum überhaupt präsent zu machen. Ich wollte noch etwas fragen. Der zeitliche Rahmen deines Buches ist sehr breit sozusagen. Also es geht von 1820 bis 1950. Und die zeitgenössische Banlieue thematisierst du eigentlich in deinem Buch nicht. Dabei, wenn wir von Romantisierung oder von einer Hinwendung mit einem progressiven Vorsatz zur Banlieue hin sprechen, dabei ist die gegenwärtige, dagegen oder schon lange andauernde Trend der Autosoziobiografie sehr interessiert für die Peripherien, nicht wahr? Gibt es da Unterschiede in der literarischen Herangehensweise an die, nicht nur vielleicht die Banlieue von Paris, sondern die Peripherie im Allgemeinen in der zeitgenössischen französischen Literatur, oder beziehungsweise in der, also Unterschied meine ich zwischen der damaligen Literatur, die du gelesen hast, und der zeitgenössischen oder post-1950?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich habe einen Punkt, den du ganz am Anfang unseres Gesprächs erwähnt hast, nicht direkt beantwortet. Das mache ich gleich, weil die Schriftsteller, die ich in diesem Buch analysiere, die stammen nicht selber aus der Banlieue. Oder in der überwiegenden Mehrheit sind es Pariser, die in die Banlieue gehen, und so deswegen kommen sie in den Roman so fremd vor, ne? Weil die Perspektive ist nicht diejenige von Leuten, die dort leben. Deswegen spreche ich von einer Banlieue ventriloque, ne? Das heißt eine Banlieue, die von anderen gesprochen wird, und das ist ein riesiger Unterschied mit der heutigen Literatur, wobei ich glaube, die Autosoziobiografien, an denen du anspielst oder die du jetzt erwähnt, interessanterweise sind die bekanntesten Autorinnen von dem Genre auch nicht von der Pariser Banlieue. Die kommen aus Peripherien, aber was man in Frankreich so als Provinz karikaturiert, weil alles, was nicht Paris ist, ist einfach Provinz. Und das ist noch eine andere Perspektive, ein anderer Standpunkt. Es heißt nicht, dass es heute keine Literatur aus der Banlieue kommt, ganz im Gegenteil, die wird auch als Genre institutionalisiert jetzt. Und was mich jetzt auch sehr stark interessiert, ist, wie die Banlieue jetzt reclaimed wird von den Autorinnen, die von dort schreiben. Nicht nur als geografische oder soziale Herkunft, sondern wirklich als kulturelle Identität auch. Ne? Und das kommt in meinem Korpus gar nicht vor, aber das ist eine sehr interessante Entwicklung, die sich ja andeutet, und es wäre noch spannend, genau dieser Bogen von der Banlieue, von der ich spreche, bis zur heutigen zu etablieren und zu untersuchen, was hat sich verändert, damit die Banlieue genau als in Teile positive Identität geworden ist.
Bevor wir vielleicht zu meinem Buch kommen, noch eine Frage. Ich glaube, das ist auch sehr prominent in deinem Buch, und das hat mich auch sehr beeindruckt. Die Frage, erstmal dieser nicht so sehr Nicht-Einlösung des republikanischen Versprechens, sagst du, sondern die Rückgängigmachung. Also wenn man das so übersetzen kann, das heißt, dass dieses Versprechen der Republik nicht eingelöst wird, sondern es wird einfach rückgängig gemacht oder annulliert. Und das ist sozusagen, also wenn wir einerseits können wir von politischer oder sozialer Absicht der Banlieue-Romane oder einiger Autoren sprechen, aber andererseits hat die Banlieue auch eine Funktion, eine gesellschaftliche Funktion, die über das hinausgeht, was ein literarischer Autor mit einem konkreten Roman zum Beispiel bezweckt. Mhm. Ja, also was für eine Funktion übt sie aus in Bezug auf das Zentrum, auf das auch ein Machtzentrum ist. Und du sagst spät im Buch, also gegen Ende, dass die Vororte, also wie sie in den Romanen, also in den von dir ausgewählten Romanen dargestellt werden, sie widersprechen den republikanischen und demokratischen Versprechen auf zweierlei Weise. Erstens stellen sie als Negierung der städtischen Bedingungen die Möglichkeit einer demokratischen Erfahrung in Frage. Denn da kommt es, sagst du, auch zu keinen richtigen Begegnungen in den Banlieues. Zweitens manifestieren sie durch ihre bloße Existenz eine Relegation, die das egalitäre Projekt der Republik untergräbt und einen Fehler in die Wahrnehmung einer vermeintlichen nationalen Gemeinschaft einführt. Also wie gesagt, also Relegation, was ist das auf Französisch?
Relegation, das ist ja...
Wie lässt sich das übersetzen?
Ja, Vertreibung vielleicht wäre eine gute Übersetzung.
Genau, und das, also was die Banlieue, wie sie in der Literatur geschildert ist oder dargestellt wird, was sie macht... Sie stellt die Möglichkeit des Zusammenlebens in Frage, miteinander und nicht nur nebeneinander zu leben. Das ist das, was man deinem Thema abgewinnen kann. Ja? Also dass die Funktion eigentlich der Banlieue wäre.
Ja, genau. Also vielleicht sollen wir jetzt zwei Ebenen unterscheiden, die von der Darstellung der Banlieue in den Romanen und die Ebene der Fakten, also weil die Banlieue gibt es. Auf die Ebene der Darstellung, ja, hat mich wirklich überrascht, wie sehr sie als Ort der Auflösung vorkommt. In der Banlieue von meinen Romanen ist es so, wie, als ob alle räumliche und auch zeitliche Bezugspunkte plötzlich ja, aufgelöst werden, so dass man sich nicht mehr im Raum oder in der Zeit orientieren kann, was natürlich sehr unbequem und unruhig ist. Und diese Auflösung betrifft auch nicht nur die Urbanität, aber auch, wie du gesagt hast, die sozialen Bindungen. Die Autoren, die ich studiere, die erfassen diesen Ort als einen, wo die geringste Soziabilität einfach nicht möglich ist. Unter anderem, weil es keine Straßen gibt, so dass Leute zu Hause bleiben. Es gibt nicht diese Bewegung, die Stadt erlaubt, ne? Und diese Begegnungen, auch zufällige, was auch im Herzen der literarischen Modernität ist. Mit diesen Bildern von Baudelaire und der Flaneur, der Schock erlebt, einfach, wenn er durch die Stadt spaziert. Also das auf einer Seite, ne, das ist wirklich ein Ort, wo die geringste Soziabilität nicht mehr gibt, sodass ein demokratisches Leben sich nicht entwickeln kann, weil man den anderen nicht begegnet und bei sich bleibt. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich mich für diesen Ort interessiere, als nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern als Person, dass die Banlieue hinterfragt dieses Ideal, das wirklich zentral, besonders in Frankreich ist, der Republik. Wir haben diesen Mythos von einer Republik, die eine und dieselbe für alle ist, die fast diese mütterliche Figur, ne, die gerecht alles verteilt und allen denselben Chancen gibt. Und diese Tatsache, dass es dort die Banlieue gibt, mit allen Verbannungen und Vertreibungen, mit denen sie assoziiert wird, das zeigt einfach, wie unterschiedlich in derselben Zeit und in demselben Land Schicksale einfach sein können. Das heißt, die Banlieue in ihrer simplen Existenz ja, widerlegt das Versprechen einer und unteilbaren Republik, die für alle gleich ist. Und ich denke, dass ja diese Erinnerung immer willkommen ist. Gestern, wie mein Korpus es zeigt, wie heute auch. Genau, das wäre dann die politische Dimension meiner Arbeit. Ja, also genau, jetzt kommen wir zu deinem Buch, Ivana, wo die politische Dimension viel expliziter vorhanden wird. Da du dich für die Debatten über die Verbindung zwischen Literatur und Politik, die in der Zwischenkriegszeit, besonders 1928 und um 1968 herum, geführt wurden. Und einer der Begriffe, der in deiner Arbeit am häufigsten vorkommt, das fand ich sehr interessant und spannend, ist der Verhandlung. Also du sprichst immer von Negotiation. Denn wie wird diese fast immer als problematisch dargestellte Verbindung zwischen Politik und Literatur je nach historischem, geografischem und politischem Kontext verhandelt? Du zeigst, wie Autoren der kulturellen und politischen Linken sich in dieser Zeiten bemüht haben, ihr Engagement für das ästhetische Experimentieren mit politischen Forderungen zu vereinbaren. Und dafür nimmst du genau also diese 2 Jahre, 28, 68, als Schlüsseljahre und du konzentrierst dich auf 4 Städte, die du als politisch-literarische Szenen behandelt: Berlin, Wien, Prag und Zagreb, Belgrad. Und kannst du uns vielleicht zum Einstieg sagen, wie du zu diesen Kristallisationspunkte gekommen bist, also warum diese 2 Daten und warum diese 4 Metropolen? Also ich weiß, dass du eigene persönliche Verbindungen zu diesen Städten hast, aber das ist natürlich nicht der einzige Grund.
Genau, das Buch hat 2 Fokuspunkte, also was die Chronologie betrifft, das ist, wie du gesagt hast, da sind die Jahre oder ich nenne das Knotenpunkte, also Nodal Points auf Englisch, 1928 und 1968, während der Literatur- und Kulturwissenschaft dieser spätere Knotenpunkt 68 irgendwie selbstverständlich ist, weil wir alle wissen, dass sich in den späten 60er Jahren europaweit und global vieles bewegt hat und weil sich auch ein großer Teil unserer theoretischen Arbeit aus den Erfahrungen der 60er Jahre letztendlich speist, muss ich dazu vielleicht nicht so sehr ausführen. Was mich überrascht hat, ist, dass es vor allem in den späten 20er Jahren auch sehr starke politische Literatur gab, die allerdings nicht zum Kanon dessen gehört, was man heute als Politik der Literatur bezeichnet. Unter anderem, weil viele der Autoren, die ich in dem Buch lese, ich nenne gleich ein paar Namen, sehr, also ausdrückliche nicht politische Orientierung hatten, sondern sich auch in die Reihen der organisierten Politik begeben haben. Auf der Linken spreche ich also sowohl von den sozialdemokratischen Parteien als auch von kommunistischen Parteien, sei es verbotenen oder nicht verbotenen. Auf jeden Fall diese internationale Linke, die parteilich organisiert war und die aus der Perspektive der Post-60er Jahre, insbesondere aus der theoretischen Perspektive, die sehr demokratisch angehaucht ist, die aus dieser Perspektive dann als autoritär und problematisch und dogmatisch und orthodox vorkommen, da an diesem Mythos einer schlechten und letztendlich unästhetischen Orthodoxie arbeite ich mich in diesem Buch ab, weil ich entdeckt habe, zu meinem großen Erstaunen, nicht nur, dass es Debatten gab, sondern dass diese Debatten sogar zentral lagen für die internationale Linke und vielmehr, dass die literarischen Debatten ein eigenes Leben entwickelt haben. Das heißt, dass manchmal politische Themen in literarischen Texten und in literarischen Zeitschriften verhandelt wurden. Über diese wurde dann im literarischen Bereich gestritten. Es gab dort Auseinandersetzungen, weil sie in vielen Orten, vielen Städten als politisch auch verboten waren. Ich meine zum Beispiel das postrevolutionäre Ungarn oder das sogenannte erste Jugoslawien, also Königreich Jugoslawien oder die ganzen illegalen Linken, ja, die sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in diesem mitteleuropäischen Raum bewegt haben. Einige Stimmen, die ich hier, du meintest an einer Stelle, du machst eine Archäologie mit deinem Buch. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich als wie eine Archäologin manchmal in den Archiven unterwegs bin, die Neues oder Bestaubtes irgendwie neu entdeckt. Und einige sind international weniger bekannt, aber bekannt in den nationalen Kontexten und andere sind international bekannt, wie zum Beispiel Bertolt Brecht oder Peter Weiß. Weniger bekannt sind vielleicht FC Weißkopf, noch weniger, oder zum Beispiel der österreichische Kommunist und später einer der Anführer der eurokommunistischen, also einer reformistischen Bewegung in den 60er und 70er Jahren, Ernst Fischer, oder international gar nicht bekannt sind August Cesarec, ein kroatischer und jugoslawischer Autor, der meines Erachtens einen tollen Roman über die jugoslawischen politischen Flüchtlinge in Prag verfasst hat. Und diese Namen dieser Autoren habe ich ausgewählt, weil sie eben die Dynamik der politischen Debatten auf der Linken an den Tag legen und auch zeigen, dass das literarische Feld sehr wohl politische Themen auf seine eigene Art und Weise verhandelt. Also das ist dieser Begriff der Verhandlung, der Negotiation. Gegen der Vorstellung einer literarischen Dogmatik oder politischen Dogmatik sieht man, dass gewisse Themen dort gar nicht so von vornherein dargestellt wurden, sondern in ihrer Problematik, ganzen Problematik auch dargestellt werden.
Ja, genau. Also das ist wirklich einer der großen Vorteile deines Buchs, dass wir so viele Autoren entdecken und über Bücher lesen, die von denen, also ich mindestens, nie gehört hatte. Und du stellst sie vor als nicht nur als Beweis für deine Argumentation, sondern wirklich als literarische Werke, die als solche gelesen werden sollen.
Ja,
genau.
Ja.
Entschuldigung. Und dass diese Verhandlung zwischen Politik und Literatur zu Überlegungen gebracht hat, aber auch zu literarischen Werken, die spannend sind, weil diese Verhandlung in den Handlungen, in den Schreibweisen, also so mitnehmen sozusagen.
Ja. Darf ich noch was sagen? Ich habe vergessen, auf diese Frage zu antworten, wie ich zu den Städten, also den literarisch-politischen Schauplätzen, wie ich sie nenne, gekommen bin. Also eine Dosis von Zufall war dabei natürlich, im Sinne, dass ich vor allem am Rande eines Buchclubs, den ich ein paar Jahre lang in Zagreb geleitet habe, in die Archive gegangen bin und festgestellt habe, dass es eine immense, unglaublich schnelle Übersetzungsarbeit gab auf der damaligen Linken zwischen den Verlagen in Berlin, vor allem in Berlin und Belgrad, und dass da gewisse Kulturarbeiter, Aktivisten, Intellektuelle gleichermaßen beteiligt waren in beiden Schauplätzen, in beiden Städten, vor allem voran Otto Bicher, also in der deutschen Kulturgeschichte als Otto Bicher gekannt, in der jugoslawischen als Otto Michali Merin. Er war einer der Mitherausgeber der Zeitschrift Die Linkskurve in Berlin und Begründer der Zeitschrift Nova Literatura, Neue Literatur, und des gleichnamigen, beziehungsweise abgekürzt Nova Literatura, No Lit, eines sehr wichtigen Verlagshauses, später sehr wichtigen Verlagshauses im zweiten Jugoslawien, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Solche Biografien haben mich dazu irgendwie angeleitet, dass ich erstmal schaue, was es da für Verbindungen gibt zwischen den einzelnen Städten. Und dann kamen wegen des internationalen Einflusses der Wiener Sozialdemokratie, die sich sehr ausgestrahlt hat, sowohl auf das Zwischenkriegs-Jugoslawien als auch auf die Entwicklungen in der ersten Tschechoslowakischen Republik. Das heißt, wir sind noch immer in der Zwischenkriegszeit. Diese Netzwerke, also das hat mich dazu irgendwie gebracht, diese Netzwerke zu versuchen, ein bisschen zu entpacken, obwohl sie, das ist sehr schwierig, und ich bin mir dessen sicher, dass ich viele blinde Flecke dabei habe, weil man das eigentlich als Einzelforscherin schwierig alles erfassen kann. Aber das war für mich wie eine abenteuerliche Reise, diese Netzwerke zumindest ansatzweise irgendwie zu umreißen. Und natürlich ein Schauplatz, der da irgendwo ständig mitschwingt, das ist die Ungarische Revolution und Budapest. die teilweise am Rande thematisiert wird. Aber da ich kein Ungarisch kann, konnte ich da nicht voll eintauchen. Und ich bin gespannt auch auf die polnische Rezension meines Buches, weil auch die polnischen Entwicklungen wahrscheinlich auch da eine Rolle gespielt haben. Aber da habe ich auch, ich meine, ich könnte Polnisch lernen und dann Zugang gewinnen, aber das wäre ein bisschen zu ambitioniert. Das sind, wie gesagt, also durch Zufall bin ich zu, vielleicht kann man sagen, aber es war auch kein reiner Zufall, denn offenbar waren diese internationalen Netzwerke in der Zwischenkriegszeit doch sehr ausgeprägt und man hat sich auch, es war auch eine Not, dass man sich verbindet, weil man an vielen Orten viele politische, vor allem die kommunistische Parteien verboten waren oder Autoren, die sich an Revolutionen oder Aufständen beteiligt haben. Zum Beispiel, also die berühmteste Persönlichkeit in diesem Buch ist wahrscheinlich, also theoretisch zumindest, war Georg Lukács, der nach der Ungarischen Revolution 10 Jahre in Wien verbracht hatte. Und genau, ich glaube, es gibt schon ein sehr starkes Netzwerk, was mich dabei interessiert hat und weshalb ich dann auch 68 aufnehme oder die 60er Jahre und teilweise auch schon die 50er, war meine Frage, was hat von diesen Netzwerken überlebt und auch von diesen ideologischen und politischen Konfrontationen der Zwischenkriegszeit, die schon ein gewisses Vordenken einer dritten Möglichkeit, einer Versöhnung oder einer Ausbalancierung zwischen den sozialdemokratischen und den kommunistischen Positionen angedacht haben. Was wurde hinübergerettet sozusagen in die 60er Jahre, vor allem in den sozialistischen Ländern. Also das war, deshalb möchte ich eben diese geografischen Schauplätze und die historischen Knotenpunkte zusammen analysieren.
Ja, und das funktioniert wirklich sehr gut und das spiegelt sich in der Architektur deines Buchs dann wieder, weil du gehst systematisch vorne, also du hast zwei Teile, zuerst 1928 und dann deklinierst du ja alle Debatten, die in jeweiliger Stadt stattfinden. Vielleicht kannst du ein Wort über diese Struktur noch sagen?
Ja, ich war mir dessen bewusst, dass ich keine so streng genommen literaturwissenschaftliche Analyse mache, weil auch dieser Buchclub, den ich erwähnt habe, wir haben da nicht als Literaturwissenschaftler, noch weniger vielleicht als Literaturbegeisterter gesprochen, sondern wir haben anhand von literarischen Texten vergessene oder unterbelichtete politische Kapitel der Geschichte besprochen oder kennengelernt. Und das heißt, die Frage war eine politisch-theoretische oder politisch-historische Frage, die mich zu diesen Texten geführt hat. Und da deshalb, abgesehen von dieser Zweiteilung des Buches in 28 und 68, habe ich mich entschlossen oder bin ich irgendwie früh zum Schluss gekommen, um zum Beispiel die Signifikanz von, ich nenne ein Beispiel vom Roman O Anie Ruse Proletarce, also über Anna, die rote Proletarierin, einen tschechischen Roman des Autors Ivan Olbracht, der erstmal 25 erschienen ist, aber dann als Buch 28 herausgegeben wurde, um die Signifikanz dieses Romans zu verstehen, muss man in den Kontext eintauchen. Und dann habe ich mich entschlossen, zu jedem literarischen Werk auch eine Vorgeschichte zu erzählen oder ein zusätzliches Kapitel zu schreiben über die Lage oder über das Verhältnis von Literatur und Politik im jeweiligen Schauplatz. Und in diesen, sagen wir so, historischen oder politisch-historischen Kapiteln gehe ich konkret der Frage nach, wie war es mit den zwei Optionen, die mich hier, also mit zwei politischen Optionen, die mich am meisten interessieren, also mit der Sozialdemokratie und mit dem Kommunismus. Wo haben sie sich begegnet? Wo haben sie sich angeprangert? Wo sind sie auseinandergegangen? Und in der Zwischenkriegszeit war das tatsächlich dieses Jahr 28. Weil 28 die große Kulturrevolution, also nicht die 68er Kultur, die französische, sondern die sowjetische, losging. Und die hat eine sehr große Auswirkung eben auf diese internationalen Netzwerke der Komintern gehabt. Es kam zu einer Beschleunigung der Debatten. Wie soll man sich positionieren? Wie soll man handeln? Soll man Parteianweisungen folgen? Wie darf man schreiben? Was darf man sagen? Und so weiter. Und da wurden diese Debatten eigentlich ausgelöst. Und da wurden auch neue Verlage gegründet und neue Zeitschriften und so weiter. Und das alles davon haben wir keine Ahnung, wenn wir so einen Roman wie den von Ivan Olbracht aufmachen und da kommen zum Beispiel diese Debatten im Roman vor, aber man muss irgendwie diesen Kontext ein bisschen nachvollziehen, um überhaupt die Signifikanz eines solchen Romans in seiner Zeit nachzuvollziehen.
Genau, und ich wollte noch betonen, dass in diesen Kapiteln du nicht nur eine Übersicht von den Netzwerken und Debatten gibst, sondern du tauchst wirklich in die Debatten ein, so dass es, diese Kapitel sind auch sehr lebendig und ja, nicht nur theoretisch, sondern die werden auch mit einigen Figuren verkörpert, ne? Und das ist, ja, das macht einfach diese geschichtlichen Kontexte sehr lebendig und bemerkenswert.
Ich muss sagen, das war für mich auch super schwierig zu schreiben. Und ich denke, das Metier des Historiografen ist ein bisschen schwieriger als des Literatur, vor allem des Literaturtheoretikers im Sinne von Faktografie. Also da musste ich wirklich jeden Punkt dreimal überprüfen, checken, mit Nachweisen irgendwie belegen und so weiter. Man füllt, wenn man ein literarisches Werk analysiert, denke ich mir, füllt man viel leichter die Seiten aus, als wenn man eine Seite mit historischen Fakten, also wenn man nicht irgendwelche Schablonen wiederholen möchte, ja, wenn man so mit historischen Fakten befüllen möchte.
Aber es hat sich gelohnt, weil, wie gesagt, du schreibst auch eine Geschichte, die mir unbekannt war, aber ich glaube nicht nur mir, und mit dieser Vernetzung zeigst du, wie einfach, sorry für das platte Wort, aber wie interessant und auch leidenschaftlich diese Debatten waren, die man ganz oft auf Moskau fokussiert, ne? Also, oder die Beziehung mit Moskau. Und du zeigst, dass Moskau natürlich ein
Bezugspunkt, ja.
Genau, Bezugspunkt, ja. Immer wieder, ja, der fast omnipräsent ist, aber dass die Verhandlungen, also Negotiations, ständig zu neuen Fragen und auch zu anderen Ergebnissen, in Anführungszeichen, in anderen Werken, ja, zum Leben kommen.
Die zentrale Frage, die da auftaucht, ist eben, ich habe bisher von Sozialdemokratie auf der einen Seite und Kommunismus auf der anderen Seite gesprochen, aber die zentrale Frage, die da verhandelt wird, ist, soll man die Gesellschaft mit Reformen und auf langsamem Weg und mit Hilfe von Kultur und natürlich mit Literatur ändern oder verbessern, oder muss man zuerst diese große gesellschaftliche Umwälzung, die auch eine politische Umwälzung, also Staatsstreich, Revolution, lohnt sich die Kulturarbeit erst dann, wenn man die Macht erobert hat? Und das waren die zwei Lager, die sich über diese Frage konfrontieren haben. Und dann natürlich zusätzlich als weitere Frage, wie soll ein Schriftsteller vorgehen? Ja? Also soll er Parolen wiederholen in seinen Texten, oder darf er Recht haben auf das, was wir gemeinhin als ästhetische Freiheiten haben? Und da vom Schauplatz zu Schauplatz wurden da auch unterschiedliche Antworten gegeben. Ich habe sie irgendwie versucht, in diesen einzelnen Kapiteln auf den Punkt zu bringen. Natürlich sind das nicht die einzigen Antworten gewesen, aber eine, an die ich mich jetzt besonders erinnere, war in Prag, in den surrealistischen Kreisen kam es zu ganz für mich überraschenden Umpositionierungen, so dass man eigentlich zu einem, also Karel Teiger, einer der prominenten Ästhetiker und Künstler dieser Zeit, gegen die proletarische Literatur vorging, die eigentlich diese Parolen umsetzen wollte und eigentlich für ästhetische Freiheiten und Experimentieren, vor allem für das Experimentieren, sich einsetzte. Dabei war er derjenige, der da auf der KP-Linie stand, und sein Slogan war Freiheit für, also Parteilichkeit der Autoren, aber Freiheit für die Kunst. Mhm. Ja. Das war ziemlich freiheitlich gedacht in diesem internationalen Kontext, und so Tertium datum mäßig, wenn ich da zum Titel kommen kann, findet man es auch nicht oft. Ja. Also, dass man sagt, parteiliche Autoren sozusagen, aber freie Kunst. Ja. Das heißt, dass die Autoren ihre Ausrichtung, eine Linie einhalten in ihrem öffentlichen Auftreten, und andererseits, dass sie nicht dazu angehalten sind, sich an bestimmte Ästhetiken zu halten. Ja.
Ja, und das wird auch in der Rezeption der Werken deutlich, ne? Weil du tauchst wirklich in dem Schreiben von literarischen Werken ein. Also wie wurden sie geschrieben einfach, was für Debatte man dort erkennen kann, aber auch wie diese Werke rezipiert worden sind. Und das Das fand ich auch spannend, wie die Rezeption sich durch die Zeit auch manchmal ändert und dass die Werke neu evaluiert, neu eingeschätzt werden im Laufe der Zeit und auch vielleicht anders in Berlin als in Prag rezeptiert. Also dass es auch einen Kontext, ja, geografischen Kontext der Rezeption gibt. Okay, also einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach deines Buches ist, dass du daran erinnerst, dass die Politik als kollektive Organisation, also als ein von Parteien, Verbänden, Gewerkschaften strukturierter Bereich, noch nicht ihr letztes Wort gesprochen hat und auch nicht in ihrer Beziehung zur Literatur. Ich habe den Eindruck, also wenn ich dich gelesen habe oder richtig gelesen habe, dass deiner Meinung nach definiert sich politische Literatur nicht durch ihre Ablehnung der Politik zugunsten des Politischen.
Genau, also was in der gegenwärtigen Literatur- und Kulturtheorie sehr präsent ist, ist dieses Wording, das Politische der Literatur. Gemeint ist eine Wirkungsweise der Literatur, die mit eigenen Mitteln, mit eigenen ästhetischen Mitteln die Literatur dazu befähigt, sich irgendwie auf ihre Umwelten auszuwirken oder etwas anzudeuten, was problematisch ist oder was unvollkommen ist oder was also in der Politik oder in der politischen Beschaffenheit des Alltags, der Gegenwart und so weiter. Und dazu hat natürlich Literatur ihr gutes Recht, darauf hinzuweisen und auf jeden Fall mit ihren autonomen ästhetischen Mitteln. Was aus diesem Paradigma, wenn man das so nennen kann, des Politischen ausgeklammert wird, ist, dass es sehr wohl politisches Schreiben gab, das parteilich organisiert war oder sich als Teil einer kollektiven, organisierten Bewegung sah und dass dieses politische Schreiben in der Literatur oder solche Literatur nicht unbedingt dogmatisch und orthodox war, sondern eben das, was ich gesagt habe, Politik verhandelte. Ich glaube, was durch das Paradigma des Politischen ausgeklammert wird, ist diese Literatur, die sich zu einer Politik mit großem P bekennt. Oder wenn man das so historisieren kann, gibt es eine neue Linke. Seit den 60er Jahren gab es auch eine alte Linke. Und dass die Literatur, die sich irgendwie im Zuge oder im Kielwasser dieser alten Linke entstanden ist, genauso politische Literatur ist. Also es geht jetzt nicht so sehr um die Wertung, sondern einfach um die Bewusstmachung dessen, dass politische Literatur nicht nur diejenige ist, die wir seit den 60er Jahren als solche oder die wir in diesem Paradigma des Politischen sozusagen als besonders lesenswert empfinden. Wir haben zum Beispiel bei deinem Buch das Stichwort Autosoziobiografie gehabt, sondern dass die Literatur, die parteilich organisiert war, genauso auch politische Literatur ist, aber von einem anderen Schlage. Ja. Und es war für mich schon eine Herausforderung, diese zwei historischen Abschnitte miteinander oder gegeneinander auch zu lesen, aber dafür musste ich auch ein bestimmtes Instrumentarium entwickeln. Und deshalb mache ich die kleine Unterscheidung in dem Buch zwischen dem Politischen der Literatur, auf Deutsch übersetzt, ja, und der politischen Literatur. Ja. Also ich nenne politische Literatur das, was wir gemeinhin als eine Literatur, die sich nicht nur mit Parteien irgendwie alliiert hat, sondern auch mit Gewerkschaften, mit unterschiedlichen sozialdemokratischen zum Beispiel Kulturorganisationen, die sehr wohl ein klares politisches Vorzeichen hatten, aber die im Rahmen dieser organisierten Kulturpolitik entstanden ist. Und das politische Literatur betrifft eher so Literatur, die sich in einem freieren Büchermarkt, sagen wir so, oder einem Umfeld bewegt, ohne politisch angebunden sein zu müssen oder eine politisch irgendwie angebunden zu sein an bestimmte Institutionen, die nicht streng literarischer Natur sind. Ja, also das sind quasi die zwei groben Termini, die ich verwende, einfach um die Werke einerseits auseinanderzuhalten, aber auch um sie andererseits unter den gemeinsamen Nenner bringen zu dürfen. Ja. Und ja, die Frage, ob die Politik mit großem P ihr letztes Wort gesprochen hat, oder Politik als kollektive Organisation, also da kann ich sagen, ich hoffe nicht, also das ist nicht das Thema des Buches, aber ich hoffe nicht, weil ich sehr wohl, also das ist die zentrale, andererseits ist das ist die zentrale Frage des Buches, wie ändert man die Welt sozusagen? Mhm. Ist das jetzt mit freier Lektüre und individuellen Lektürekonsum oder ist das durch kollektive Organisationsformen, in denen auch unter anderem Literatur und Kultur entstehen? Und ist das überhaupt Literatur, die die Welt ändert, oder ist das eher Politik mit großem P, mit kleinem P, Kombination oben, unten und so weiter? Also ich glaube, es ist eher das Letztere natürlich, und die Literatur kann dazu Bezug nehmen oder Position einnehmen, aber ohne diese große Arbeit im streng politischen Sinne, glaube ich, ändert sich die Welt nicht.
Ja, das hätte ich aus deinem Buch auch verstanden. Ich fand es wirklich bemerkenswert, wie du als Wissenschaftlerin auch eine eigene Meinung oder Weltansicht zum Ausdruck bringst. Du sagst ja, ich auch in deinem Buch. Und das fand ich irgendwie erfrischend als Wissenschaftlerin in der Akademie. Das kommt nicht so oft vor. Was ich dich noch fragen wollte, ist, wie es heute aussieht, beziehungsweise wie kann man deine Analyse von diesen zwei Knotenpunkten 28, 68 für die Analyse der heutigen Literatur vielleicht verwenden, oder was für ein Blickwinkel erlaubt es, dass du diese zwei Termini, die du gerade vorgestellt hast, verwendet?
Ich glaube, es ist, also zum Beispiel du und ich, wir sitzen am Projekt Kartografie des politischen Romans in Europa. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir von der politischen Literatur der Gegenwart reden. Es ist immer wichtig, diese Vorreiter oder Vorfahren oder die Erbschaft des politischen Schreibens des 20. Jahrhunderts in seiner Ganzheit bewusst vor Augen zu haben, vor Augen zu führen. Denn also die gegenwärtige Politik und in ihrem Kielwasser, darf ich so sagen, auch politisches Schreiben, das hat sich auch bei unserem Buchclub manchmal herausgestellt, kommt wieder zu einigen Fragen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts gestellt wurden. Ja. Wir hatten zum Beispiel bei der Besprechung des Buches A la Lin beim Buchclub vom Autor Hilf mir.
Pontus.
Wie kannst du nochmal, wir sollten den ganzen Namen nennen.
Joseph Pontus,
genau. Die Frage, was ist jetzt politische Literatur oder was ist jetzt eine politische Figur in einem Roman oder Text, wie er ihn geschrieben hat, ist das jetzt jemand, der aussteigt oder versagt oder jemand, der sich zu einer gewerkschaftlichen Aktion, die vielleicht auch verlogen war oder ungerecht oder unvollkommen, der sich dazu dann bekennt. Ja. Und das sind eigentlich Fragen, die man aus den einzelnen Kapiteln des 20. Jahrhunderts sehr wohl kennt. Und ich glaube, es ist wichtig, zu diesen Fragen dann zurückzukommen, um nicht jetzt um den heutigen Text irgendwie zu bewerten, sondern einfach zu wissen, dass es das schon gab und dass es gewisse Reaktionen schon gab, einfach um die bestehenden historischen Reaktionen nicht einfach so zu wiederholen, sondern dass man sich da irgendwie reflektierter in diesem Feld bewegt. Das wäre, glaube ich, ein Ansatz. Eben, das ist auch der Punkt, weshalb muss man historisieren.
Ja, genau. Also deswegen ist auch deine Zeitreise so wichtig, denke ich, für die Analyse der Literatur, aber auch der Politik. Also es hat wirklich mich zum Nachdenken gebracht, was ich als Politik betrachte.
Ja, und noch ein weiterer Punkt, ich glaube, das ist ein Punkt, der mir irgendwie wichtig ist auch diese theoretische Konstruktion, die sich aus den 60er Jahren speist, wie ich gesagt habe, auch die postfundationalistische Theorie, thematisieren von diesem politischen, also dem politischen und die Demokratietheorie, die ist natürlich willkommen und gut und so weiter und die ganze Tradition des sogenannten westlichen Marxismus, aber ich glaube, es ist wichtig, auch die Entwicklungen und die Debatten kennenzulernen, die sozusagen Nachleben in den sozialistischen Ländern waren. Nachleben dieser zwischenkriegszeitlichen Tertium Datu, Versuche, eigentlich einen dritten Weg auszuhandeln zwischen dem Autoritarismus und den sogenannten Freiheiten der bürgerlichen Gesellschaft. Da gab es immer wieder diese Versuche, die meisten sind gescheitert und eigentlich sind die Gestalten in diesem Buch auch in vielerlei Hinsicht gescheiterte Gestalten oder Gestalten, die sich sehr abgemüht haben in dem, was ich die Exigency of Politics nenne, das heißt die Not der Politik. Also man sah sie gezwungen zum politischen Handeln, nicht, dass man es unbedingt auch wollte, sondern es gab keinen Ausweg, aber man versuchte sozusagen immer wieder durch diese Konfrontationen auch etwas Drittes auszuverhandeln. Also das beste Beispiel dafür ist der epochale Roman Die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß, also wo es immer wieder um diese Bemühungen geht, den Ausweg zu finden aus diesem, wie Georg Lukács das nannte, auf den falschen Gegensätzen, ja, die einem irgendwie aufgetischt werden. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage oder eine Kluft, in der wir uns gegenwärtig auch befinden, nicht nur in der Literatur. Ja. Es gab natürlich den jugoslawischen dritten Weg, der da sozusagen, in dem das irgendwie aufleben konnte. Es gab auch Versuche im Prager Frühling, nicht so sehr im literarischen, sondern im politischen Prager Frühling, den Sozialismus zu reformieren, die ausdrücklich waren, einerseits gegen den Kapitalismus, andererseits gegen den Stalinismus, ja, sondern für einen reformierten Sozialismus. Ja. Und das, ich glaube, das muss man einfach, diesen blinden Flecken in der europäischen politischen Bildung letztendlich auch wie ein bisschen korrigieren, dass es nicht der kulturrevolutionäre Weg der ästhetischen Verbesserung der Welt gibt, sondern dass man auch eigentlich an der Errichtung von dauerhaften Institutionen und auch Staaten arbeiten muss, die Gerechtigkeit gewährleisten. Ja. Ich wollte damit nicht zu große Fragen aufrollen in diesem Gespräch. Es ging darum, wie man letztendlich Literatur liest, wie man literaturwissenschaftliches Instrumentarium oder Vokabular entwickeln kann, auch mit Hilfe der politischen Theorie und der politischen Geschichte. Und da haben sich für mich, also auf Umwegen, wie auch Peter Weiß, dass manchmal sagt, man muss die Erkenntnisse auf Unwegen finden. Ich habe es in englischer Übersetzung on the sly gefunden. Ich glaube, dieses Buch ist eigentlich so ein Ergebnis dieser Umwege. Ja, eine Wiener Buchhandlung hat den Spruch oder das Motto, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Genau.
Ja, also das war eine Reise durch Peripherien mit vielen spannenden Umwegen. Ich danke dir, Ivana, für das Gespräch und für dein Buch.